dasgehirn.info.
Neuromarketing ist ein Thema, das Werbeagenturen lockt, aber Verbraucher grübeln lässt. Regelmäßig fragen sich die Medien, ob der gläserne Kunde kommt und wie weit Manipulation gehen kann und darf. Bei mir begrüße ich nun den Neurologen Professor Elger von der Universität Bonn für die Forschung und den Psychologen Hans-Georg Heusel von der Gruppe Nymphenburg für die Anwendung. Herr Heusel, beginnen wir mit Ihnen. Sie haben bereits diverse Bücher im Themenfeld geschrieben und auch eins ganz direkt mit dem Titel Neuromarketing herausgegeben. Können Sie uns mal definieren, was ist denn Neuromarketing?
Neuromarketing ist ja ein Teil einer größeren Disziplin, Neuroökonomie, und ich unterscheide immer so ein bisschen zwischen Consumer Neuroscience, das ist die Grundlagenforschung, und Neuromarketing ist die Anwendung, und jetzt kommt's, von Methoden und Erkenntnissen der Hirnforschung für Marketingzwecke. Das heißt, oft wird ja Neuromarketing nur gleichgesetzt mit dem Einsatz von bildgebenden Verfahren, wie beispielsweise funktionelle Magnetresonanzbildgebung oder sowas oder EEG. Ich gehe einen Schritt weiter und sage, es ist genauso wichtig fürs Marketing, all die Erkenntnisse, die die Hirnforschung im letzten Jahrzehnt erbracht hat, mal konsequent aufs Marketing zu übertragen und auch tatsächlich einzusetzen.
Herr Professor Elger, sehen Sie das ähnlich? Stimmt die Definition?
Genauso, nur mit folgender Einschränkung, dass es ganz wenig Untersuchungen gibt, die natürlich mit dem Ziel des Marketings gemacht werden. Ich kann natürlich immer Erkenntnisse der Hirnforschung übertragen auf das Marketing. Das ist häufig streckenweise sogar relativ gut plausibel. Ob es so richtig ist, weiß ich nicht. Ich müsste also immer passend eine Studie dazu machen. Und weshalb die funktionelle Kerntomographie ein bisschen boomt, ist die, dass ein Nachteil des Marketings überwunden werden kann, nämlich dass der Patient der Proband politisch korrekte oder erwartete Antworten gibt. Im Kernspintomogramm kann man nicht lügen. Das heißt, die Fragesituation im Kernspin ist derart komplex, dass derjenige, der untersucht wird, nicht weiß, was wir aus den Daten rausholen wollen und können. Das heißt, es ist für ihn ganz kompliziert, dort irgendwie eine Meinung, die er von sich hat, zu übergeben oder umzusetzen, und damit kriegt man halt noch etwas Zusätzliches. Ich bin auch hinsichtlich des Optimismus des Neuromarketings natürlich schon ein bisschen einschränkend dahingehend, dass ich denke, die Marketingleute sind Fachleute seit vielen Jahrzehnten und haben sich damit intensiv beschäftigt. Wir können halt noch irgendwo einen Zusatz hineinbringen, und eigentlich ist die Kombination Marketing und Neuromarketing, die könnte im Endeffekt einen Mehrwert geben, aber das ist nichts, was alternativ zu sehen ist.
Herr Heusel, wir sprechen ja durchaus von einem gewissen Markt. Das Gehirn ist ja für Werbeagenturen, für Produzenten von Gütern auch sehr interessant. Sie beraten jetzt Firmen zum Thema Neuromarketing. Können Sie mal ein paar konkrete Beispiele geben, wo es angewandt wird, wer es macht, wie man dabei vorgeht?
Also wir sind ja im Vergleich zu beispielsweise Brain & Life, wo Professor Elger ja der Chef ist, wir sind ja in der Anwendung der Hirnforschung, und das heißt, wir haben ja, ich selber habe ja bei einem Chef des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie meine Promotion geschrieben. Wir haben ja so mal entwickelt, wie die Motiv- und Emotionssysteme im Kundengehirn tatsächlich aussehen, und daraus so einen Ansatz entwickelt, den wir Limbic nennen, um einfach ein bisschen klarer zu machen, was läuft eigentlich emotional im Kundenkopf ab. Und wir wissen ja, dass die Emotionen die wahren Entscheide im Kopf drin sind. Auf Basis dieses Modells, das wir inzwischen natürlich auch in riesige Datenbanken übertragen haben, beispielsweise Typologie der Wünsche, wo 20.000 Leute jedes Jahr gemessen werden, allerdings noch mit herkömmlichen Methoden, also dann auch die Persönlichkeitsunterschiede, sind wir nun in der Lage, Marken besser zu positionieren. Das heißt, im Emotionsraum aufzuzeigen, wo ist meine eigene Marke, welche emotionalen Zielgruppen spreche ich damit an und wo ist der Wettbewerb und wo muss ich möglicherweise noch schärfer werden, wo muss ich noch differenzieren, das heißt, wo kriege ich eine einzigartige Markenposition in diesem Kopf vor. Und das sind natürlich inzwischen sehr, sehr viele Markenartikler, die mit diesem Ansatz beraten, die inzwischen auch ihre ganze Marketingabteilungen ausbilden lassen, weil sie sagen, das Werbewissen, das Psychologiewissen, was unsere Leute haben, ist 10, 15 Jahre veraltet. Und wenn wir jetzt die Erkenntnisse der Hirnforschung natürlich immer gemixt, auch mit der aktuellen Psychologie, die Hirnforschung alleine reicht da nicht aus, die Leute ausbilden, dann sind sie einfach in der Lage, ein Stück weit besser zu arbeiten. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, es ist nicht so, dass da jetzt riesige Wunder rauskommen, sondern das ist eine Optimierung im Detail.
Okay, das Buch Limbic habe ich tatsächlich selbst gelesen. Der Ansatz kam mir als sehr psychologisch hervor. Sehe ich das richtig?
Ja, nicht psychologisch. Ich glaube, was hinter Limbic steckt und bei uns auf die Webseite drauf geht, www.münzenburg.de, ist auch der wissenschaftliche Hintergrund dieses Ansatzes erklärt. Das heißt, wir haben mal aufgezeigt, welche Emotionssysteme tatsächlich im Kopf kommt, und zwar in einem Multiscience-Ansatz. Wir haben gesagt, gibt es bestimmte Gene für bestimmte Emotionsstrukturen? Wo findet es im Gehirn statt, also die neuroanatomischen Korrelate? Aber was Sie zu Recht sagen, gibt es auch psychologische Korrelate. Das heißt also, solche Dinge wurden ja auch von der Psychologie schon studiert, gibt es auch in der psychologischen Forschung, in der soziologischen Forschung Konstrukte. Und wir haben solche Dinge mit reingenommen, die in all diesen Wissenschaftsebenen vorkommen, aber in der Hirnforschung eindeutig und deutlich nachgewiesen wurde. Das heißt, ein Multiscience-Ansatz, der einfach ein bisschen tiefer geht als das, was bis jetzt vorhanden ist. Aber natürlich, und das ist genauso wichtig, viele Dinge gab es schon in der Psychologie, aber sie hatten noch nicht die umfassende Erklärung, die die Hirnforschung heute dazu liefern kann.
Herr Professor Elger, welche Erklärung kann denn die Hirnforschung dazu bringen, also speziell zu diesem Limbic-Ansatz von Herrn Heusel?
Also ich will jetzt auf die Details nicht eingehen, das kann ich auch gar nicht, weil ich das Buch sicher nicht so detailliert gelesen habe, dass ich ein sinnvoller Kritiker wäre. Ich will es vielleicht ein bisschen allgemeiner formulieren. Die Hirnforschung versucht, grundsätzliche Prinzipien herauszubekommen. Bei der Hirnforschung scheitert man häufig auch daran, dass man einen sehr begrenzten Phänotyp von Mensch untersuchen kann. Sie können eine kernspintomografische Untersuchung vielleicht bei 30, manchmal bei 40 Leuten machen, aber das ist schon eine Obergrenze, schon aus Kostengründen. Wenn dieser Phänotyp Mensch nicht sinnvoll zusammengesetzt ist, dann kriegen Sie im Mittelwert Ergebnisse raus, die auch wieder relativ plausibel erscheinen, aber die Wirklichkeit für die einzelne Person nicht abbilden können. Sie können in den Kernspintomografien, und das ist eben, denke ich, schon der neue Weg, wie letztendlich menschliches Verhalten versucht wird zu erklären. In den Kernspintomographen können Sie eben auf die Einzelpersonen die Dinge nur runterbrechen, wenn Sie sehr primitive Aufgaben haben. Also Sie können eine Handbewegung an Einzelpersonen untersuchen, Sie können die Sprache mit Mühe untersuchen, und wenn Sie dann in Emotionsfelder reingehen, dann wird es schon sehr komplex. Wie Herr Heusel richtig sagt, haben wir heute eine Fülle von Genen, die wir mit diesem System in Verbindung bringen. Und diese Gene haben Polymorphismen. Das ist das, was den Einzelnen von uns unterscheidet. Im Moment ist es extrem schwierig, Arbeiten zu publizieren, bei denen Polymorphismen von Genen, die ins emotionale Verhalten zum Beispiel reingehen, drin sind, weil die Statistik nicht sauber ist. Man musste relativ große Zahlen untersuchen, um bei den statistischen Problemen, die zum Beispiel im funktionellen Kernspin auftreten, dann auch einzelne Unterschiede machen. Also wir haben vor ein paar Jahren das Glück gehabt, dass man noch was gut publizieren konnte, wo Polymorphismen im D2-Rezeptor, sagen wir mal, die Aktivierung bei Glücksspielen unterschiedlich zeigten und in dieser Phase auch statistisch signifikant ist. Aber wenn wir heute Polymorphismen im Prolaktinsystem haben und auch aufwendige Untersuchungen sogar an operierten Patienten nachher noch, wo man nachweisen kann, dass der Rezeptor exprimiert ist und vielleicht auch nicht ganz so gut funktioniert, dann hat man ganz große Schwierigkeiten, das akzeptabel hochrangig zu publizieren, weil immer mehr klar wird, dass wir nicht nur ein verändertes Gen als Grundlage haben, sondern die Frage ist, ist dieses Gen in einem oder in beiden Allelen, ist dieses Gen überhaupt so exprimiert? Und da dieses Gen natürlich in der Regel von Anfang an, von Geburt an exprimiert ist, wie hat sich das Gehirn darauf adaptiert? Und da hilft es manchmal, schon weiter reine psychologische Untersuchungen zu machen, die auf Großstatistiken beruhen. Und das machen wir auch im ökonomischen Bereich, wenn wir so Verhaltensökonomik untersuchen mit Herrn Falk hier zusammen. Da untersuchen wir große Verhaltensgruppen und versuchen dann nachher aufgrund der Genanalyse Erklärungen dafür zu finden. Ich denke nur, dass das, was man als Neuroökonomie empfindet und was man als Neuromarketing empfindet, dass das so an an einem Wissensebene ist, die aus meiner Sicht noch nicht geeignet ist, generalisierte Schlüsse daraus zu ziehen. Das funktioniert dann so oder so. Ich denke, dazu sind die Systeme auf der individuellen Ebene viel zu wenig zu verstehen.
Da muss man natürlich dazu sagen, was natürlich Professor Elger zu Recht sagt, wenn wir auf der genetischen Ebene arbeiten, auf der anderen Seite natürlich wissen wir ja natürlich, dass eine genetische, was weiß ich, diese Polymorphismen eine Verhaltensvarianz von ca. 10-15% maximal erklären. Alles andere hat ja noch ganz andere Einflüsse, die teilweise natürlich noch auch in anderen Bereichen dann liegen. Und wir versuchen eben dieses Wissen auch tatsächlich zu verknüpfen, auf größere Zielgruppen zu kommen. Und was wir heute natürlich schon können, und das zeigt natürlich, wenn Sie eine Datenbank haben von, was weiß ich, 20.000 Leuten, die wirklich in allen Bereichen ihres Einkaufsverhaltens befragt und untersucht werden. Und Sie fahren dann eben mit diesen sogenannten Limbic Types, die tatsächlich versucht, diese Persönlichkeitseigenschaften auf all diesen Dimensionen zu sehen, da kriegen Sie schon sehr, sehr valide Aussagen, die natürlich bei einer Stichprobe von 30, was natürlich im Computertomograph der Fall ist, natürlich weit überlegen ist. Aber es ist natürlich nicht ein Entweder-Oder, sondern wir müssen natürlich heute, und das ist auch wichtig, alle Dimensionen der Hirnforschung, der Genetik einnehmen, angucken und tatsächlich immer wieder überprüfen, stimmt das, was wir da ausgesagt haben, und auch in die Praxis, in die Empirie bringen. Und das machen wir natürlich ein bisschen anders, als jetzt das in Brain and Life in Bonn gemacht wird. Wir gehen halt ein bisschen anders vor, weil wir natürlich auch von unseren Auftraggebern nicht so sehr für Grundlagenforschung, sondern tatsächlich auch für Erfolg bezahlt werden.
Ich möchte gerne mal betonen, dass wir natürlich überhaupt nicht in einer Konkurrenzsituation zu Herrn Häusel sind. Das, was Herr Häusel mit der Gruppe Nymphenburg leistet, können wir überhaupt nicht leisten. Wir verstehen viel zu wenig vom Marketing. Wir machen Untersuchungen teilweise für bestimmte Auftraggeber. Da kommen auch mal ganz nette Ergebnisse raus. Und wir sehen das so ein bisschen als lernendes Feld. Für uns ist das Neuromarketing so am Rande etwas. Wir beschäftigen uns eher mit ökonomischen Fragestellungen wie Vertrauen und sowas, wo es mehr um sagen wir mal, um soziales Verhalten geht im Rahmen von ökonomischen oder großökonomischen Fragestellungen. Und Marketing ist quasi so, oder Neuromarketing ist quasi ein Abfallprodukt, wo dann einzelne Fragen behandelt werden. Ich nenne es nur mal so ein Beispiel, um einfach zu zeigen, wie begrenzt auch unsere Untersuchung ist. Wir haben einmal für eine große Firma untersucht, wie ein Marketingkonzept über sogenannte natürliche Models im Vergleich zu überstylten Models wirkt. Und da kam natürlich im Kernspinnen was ganz anderes raus, was unsere ganzen Befragungen gezeigt haben und auch die der Marketingfirma gezeigt hat, die das gemacht hat. Die sagen, natürlich die überstylten Models sind im Gehirn besser repräsentiert, machen bessere Engrammbildung, aktivieren besseres Belohnungssystem. Was das dann in der Realität bedeutet, ist für uns nicht zu sagen. Da hört auch unsere Aufgabe auf. Das ist auch immer das Problem bei den ganzen Untersuchungen. Wenn wir mit einer hochdiffizilen Methode eine Aussage bringen, dann passt die entweder dem Auftraggeber oder sie passt ihm nicht. Und es wird dann nie eine Folgeuntersuchung gemacht. Das Problem, denke ich, was ich immer mehr sehe im Gesamtmarketing, ist, dass ein echt wissenschaftlicher Ansatzpunkt entweder nicht gewählt werden kann oder nicht gewählt werden will, weil sie vor dem Problem stehen, dass sie eigentlich in der Stadt A und in der Stadt B, die genau gleich im Kaufverhalten und sonst in der Zusammensetzung ist, eigentlich zwei verschiedene Marketingkonzepte realisieren müssten. Die dürften eigentlich nichts voneinander wissen. Und man würde dann den Abverkauf untersuchen. Und solche Experimente, wie sie in der Medizin halt mit Placebo-Effekten und so weiter gang und gäbe sind, gelingen auf dieser Ebene nicht. Man weiß zwar, dass die Kampagne A schlecht ist und die Kampagne B gut ist, aber bei der Komplexität des menschlichen Gehirns ist natürlich sehr schwierig zu sagen, welcher Faktor das ausmacht und ob auch der akute Zeitgeist oder die momentane Stimmung oder sonst irgendetwas in einer bestimmten Situation eine Sache nach oben gebracht hat und zum anderen Zeitpunkt nicht nach oben gebracht hat.
Aber auf der anderen Seite ganz praktisch, Herr Elger, ich wurde heute ja auch gefragt, wie wirken Rabatte, und da konnte ich ganz schön auf Ihre Untersuchung und die von Ihrem Kollegen Herr Weber hinweisen, konnte dann sagen, schaut mal, die haben das bewiesen, warum Rabatte tatsächlich ein bisschen den Verstand ausschalten. Also es kommt schon viel für die Praxis auch rüber und viele interessante Dinge, die uns natürlich auch in der eher anwendungsorientierten Praxis helfen.
Das haben Sie nett gesagt. Ich sehe schon einen kleinen Unterschied. Herr Professor Elger sprach von von einem Abfallprodukt der Forschung. Herr Heusel, bei Ihnen ist es, hatten Sie gesagt, der Erfolg, für den Sie bezahlt werden. Können Sie ja einen solchen Prozess der Beratung und auch der Umsetzung beschreiben? Was kann man denn besser machen? Würde ich jetzt heute ein Produkt auf den Markt bringen? Wie könnte ich es besser verkaufen?
Ich kann ein ganz einfaches, praktisches Beispiel machen, weil ich darüber auch sprechen darf. Ich darf den Kunden auch nennen beispielsweise. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, hat Henkel vor 1,5 Jahren den Deutschen Marketingpreis gewonnen für die Repositionierung der Marke Schwarzkopf und der entsprechenden Produkte. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Henkel sehr intensiv zusammen und haben die Leute wirklich ausgebildet zu verstehen, was im Kopf der Kunden abläuft, Geschlechtsunterschiede, Altersunterschiede, Modemotive und so weiter. Und die konnten dieses Wissen nun tatsächlich in ihre Praxis übertragen. Und der Deutsche Marketingpreis wird vergeben für Effizienz, also besser für Effektivität, nämlich deutliche Steigerung sowohl in den qualitativen Faktoren, also Markenimage, aber natürlich auch in den Verkaufszahlen. Und ganz deutlich wurde von Henkel, von der Marktforschung gesagt, ohne diesen Ansatz der Hirnforschung, die uns gezeigt hat, was da läuft und die Ausbildung, wäre dieser Preis nicht möglich gewesen.
Das war ein ganz spannender Punkt. Die amerikanischen Verbraucherschützer hatten, ich glaube, es ist jetzt einige Jahre schon her, aber vom amerikanischen Kongress gefordert, diesen Orwellschen Prozess, dem ein Ende zu bereiten. Sie fürchten massive Manipulation des Verbrauchers. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann gar nicht ganz so unrecht.
Also Herr Elger kann ja nachher mal sagen, was tatsächlich im FMRI tatsächlich
darum würde ich bitten, ja.
Und ich glaube, dass da die Angst weit übertrieben ist. Es gibt aber ein anderes Thema, das dieses Vorwurf immer der Manipulation. Und ich glaube einfach, dass mit Neuromarketing die Methoden, auch die Erkenntnisse der Hirnforschung insoweit überschätzt, dass da jetzt plötzlich der gläserne Konsument dasteht, den man willenlos manipulieren könnte, um Gottes Willen. All diese Dinge helfen uns 3-4% besser zu werden, wenn überhaupt. Und dann zur Manipulation, das heißt also Manipulation, jede Art von Marketing, jede Art von Kommunikation ist Manipulation, da ist keine Frage. Es hilft dem Konsumenten, dass seine Bedürfnisse besser bedient werden, das ist ein Nutzen für den Konsumenten, das ist ein Nutzen für den Hersteller. Aber es gibt eine reine philosophische und relativ klare Aussage, Manipulation ist insoweit erlaubt, wie sie dem anderen auch nicht schadet, das sind sich die Ethiker relativ einfach. Es gibt noch eine Steigerung. Manipulation ist erlaubt bei Platon, wenn ich dem anderen Glück bringe. Aber Glück ist ein sehr kompliziertes Projekt. Deswegen würde ich einfach sagen, solange ich dem anderen nicht schade, ist es immer Manipulation. Und selbst Ihre Frau oder Ihr Partner oder Ihre Partnerin schminkt sich jeden Morgen. Das ist auch eine Form der Manipulation. Also unser Alltag ist voller Manipulation. Das ist eigentlich nichts Böses. Und das Zweite ist tatsächlich, dass man völlig überschätzt, und zwar damals bei der Emory University, das haben Sie gerade angesprochen, da war einfach diese Mystik, die in diesen Hirnforschungsapparaten, den Computertomographen drinsteckt, Menschen in weißen Kitteln zur Spin-Doktor, die geheimnisvolle Dinge machen. Und da fragen Sie jetzt mal den Professor Elger, was er davon hält.
Genau, das mache ich.
Das können Sie auch. Ich bin auch der Meinung, ich unterstreiche völlig, was Herr Heusel gesagt hat, gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich denke, so die Summe der Manipulationen ist ungefähr konstant. Wenn Sie über die eine Sache mehr manipuliert werden, werden Sie über die andere weniger manipuliert. Und wenn Sie in der Zeit zurückgehen, zum Beispiel in das Dritte Reich hinein, da war eine Massenmanipulation ohnegleichen, ohne dass diese Leute auch irgendein Produkt der Hirnforschung benutzt haben. Also ich denke, Manipulieren der Menschen gelingt überall. Und der Vorteil dieser neuen Methoden ist, Sie können ja jedes Hirnforschungsprodukt, wenn Sie das nochmal speziell anspruchen, nachlesen. 99% dieser Dinge sind publiziert in Zeitschriften und die werden dann auch immer wieder aufgegriffen von populärwissenschaftlichen Zeitschriften wie Geist und Hirn und so weiter. Da kommen immer wieder Artikel darüber. Also das wird so weit kommuniziert, dass sich auch der Konsument sogar besser schützen kann als früher, wo das im geheimen Kämmerchen zwischen ein paar Leuten besprochen wurde, wie ich die nächste Propaganda-Attacke mache, um das Volk zu manipulieren.
Also das muss ich auch bestätigen. Sie, Herr Elger, stellen ja Ihre Untersuchungen vor. Wir, was wir auch machen, diesen ganzen Limbic-Ansatz, da kann man nachlesen, wie es funktioniert. Es ist transparent gemacht. Ich habe es in meinen Büchern transparent gemacht. Also das ist wirklich ein Arbeiten mit offenem Visier. Das heißt, da findet nichts Geheimnisvolles statt. Und die einen können es anwenden und die anderen können sich da davor schützen. Also ich sehe da überhaupt kein Konfliktpotenzial.
Genau.
Also ich bin jetzt ein wenig verwirrt. Und zwar dahingehend, dass, wenn Sie beide sagen, die Summe der Manipulation bleibt gleich. Ich meine, dieser Vergleich zum Dritten Reich ist ja nicht zwangsläufig die Messlatte. Es geht ja bei Herrn Heusel doch eher darum, dann doch mehr zu verkaufen. Auch wenn es nur 2 oder 3% sind. Das heißt, die Manipulation muss ja schon irgendwie gezielter stattfinden mit einem ganz eindeutigen Effekt.
Ich sagen wollte, ich kürze es da einfach ab, aber Sie kaufen ja in der Regel nicht viel mehr. Wenn wir in eine andere Richtung gehen, wenn man zum Beispiel die Spielesysteme betrachten, wenn Sie da in Rolfs und wie diese ganzen Spieleläden reingehen, da könnte es sein, dass sie so manipulieren, dass sie im Endeffekt eine Reihe von Suchtpatienten produzieren. Auch allein durch die Internetnutzung. Ja, ich nahm neulich in der Zeit, dass inzwischen von einer Internetsucht ausgegangen wird, Herr Leute. Das heißt also, hier laufen ganz andere Dinge ab. Aber wenn Sie jetzt hier das Schwarzkopf-Beispiel nehmen, dann kaufen Sie halt Schwarzkopf vielleicht häufiger, als Sie das Konkurrenzprodukt von Taft oder sowas kaufen. Und ob das letztendlich schädlich ist oder nicht, das ist der natürliche Kampf, den in die Industrie führen muss, weil sie Zeug verkaufen will. Wir wollen ja nicht nur Tausende von Arbeitslosen neu haben.
Okay, das nimmt mir ja fast ein bisschen die Luft jetzt aus den Segeln. Diese erstaunliche Einigkeit. Aber ich würde trotzdem nochmal Herr Heusel nachfragen wollen, wenn Sie von Neuromarketing sprechen. Es scheint mir bei Ihnen zuerst mal ein sehr großer sprachlicher Raum zu sein, der nicht sonderlich sich unterschieden hat, zumindest in meiner Wahrnehmung, von diversen anderen Kategorisierungen, die es in der Psychologie gibt. Punkt 1, Punkt 2, die Beispiele, die ich bei Ihnen gefunden habe, die waren sehr stark, wenn ich mich recht entsinne, auch in Richtung Dan Ariely, in Richtung Verhaltensökonomie. Also welche Musik lassen wir in der Weinhandlung laufen, um mehr Wein zu verkaufen? Das ist doch nicht wirklich Hirnforschung, oder?
Ja, man muss natürlich, ich sage ja, wir arbeiten ja auch mit einem Multi-Science-Ansatz. Also wir versuchen ja auch, die Psychologie mit der Hirnforschung zu vereinigen und beide zu, wie soll man sagen, zu schlagkräftigen Instrumenten zusammenzubringen. Das heißt also, wenn wir heute beispielsweise über Multisensorik sprechen, dann war Multisensorik ist schon in jeder heiligen Messe können Sie Multisensorik live erleben oder sowas, aber mal zu sehen, was läuft im Gehirn dabei ab. Wie kann man das Ganze noch verbessern? Das heißt, wir nutzen die Ergebnisse der Hirnforschung, um natürlich auch bestehendes Wissen noch besser zu machen. Das heißt, wir werden ja nicht als Grundlagenforscher bezahlt. Das heißt, wir sind Transmitter quasi in diesem ganzen Bereich der Grundlagenforschung, der gesamten Hirnforschung. Das ist ja nicht nur die Consumer Neuroscience, sondern das ist das, was ich natürlich auch mache. Ich kenne weltweit die ganzen Ergebnisse der Hirnforschung, was mir natürlich nicht überall und immer gelingt, und versuche daraus die Honigtöpfe fürs Marketing abzuleiten und zu sagen, was war bisher richtig, was wir gemacht haben und wo müssen wir umdenken, wo müssen wir neu dran gehen in diesem ganzen Bereich. Und natürlich ist es ja so, dass die Psychologie ja nun auch schon eine lange, lange, lange Zeit hat, aber viele Konzepte der Psychologie wurden eben auch beispielsweise durch unseren Limbic-Ansatz wurden modifiziert. Wir konnten aufzeigen, was passt nicht. Das heißt also, es ist einfach eine Verbesserung des Wissens, was wir heute vom Konsumenten und natürlich in unserem Fall auch vom Shopper haben.
Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Just letzte Woche war in der New York Times ein Artikel, warum Sie Ihr iPhone lieben, der von Seiten der Neuroblogs, die ich scanne, total verrissen wurde. Also wo auch von Multisensorik die Rede war, der Konsument aktiviert visuelle Areale, wenn er angesprochen wird, und aktiviert auch gleichzeitig die auditiven, wenn er nur was sieht, und natürlich die Insel. Wie kommt es, dass das Neuromarketing in einigen Bereichen der Hirnforschung so einen massiv schlechten Ruf hat?
Also ist natürlich schwierig zu sagen, aber ich denke, viele meiner Kollegen sagen, dass wir diese Maschinen missbrauchen, um sowas Profanes zu machen wie Marketing. Und ich sage dann immer, wir machen eigentlich kein Marketing, sondern wir machen eigentlich Untersuchungen mit natürlichen Stimuli. Dass man die auch fürs Marketing nutzen kann, das ist ein zweiter für uns positiver Nebeneffekt, denn dieses Life and Brain muss finanziert werden. Das Land hat uns leider nicht so viel Geld gegeben, dass wir unseren Unterhalt auch haben, sondern wir müssen unseren Unterhalt durch Auftragsforschung verdienen. Das bedeutet im Endeffekt, dass Sie auf eine ganz andere Ebene geben. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn Sie wissenschaftlich die Wirkung von Gesichtern untersuchen, dann machen Sie die Gesichter in einen schwarzen Rahmen, damit man ja keine Haare sieht. Die gucken alle in dieselbe Richtung und sind vom Helligkeitsgrad genau gleich, damit das keinen Unterschied macht. Und Sie versuchen so viele wie mögliche Parameter rauszukriegen, um nur das einfache Gesicht wirken zu lassen. Und dann gibt es da Standardformen, was traurige und lachende Gesichter sind, sind teilweise Schauspieler. Wenn das einer von uns ansieht, dann lachen die sicher nicht. Das ist alles viel zu künstlich. Und im Rahmen dieses Neuromarketing steigen wir in eine völlig neue Wand ein. Wir steigen eigentlich in Bilder ein, die völlig bunt sind und aktiv sind und in den Personen auch noch im Hintergrund sind, weil sie teilweise ja in der alltäglichen Werbung auch irgendwo präsent sind. Und wir kriegen damit auch, was die normale Hirnforschung anlangt, ganz andere Erkenntnisse. Diese Leute, die Marketing machen, sind ja nicht blöde. Die haben ja seit Jahren sich damit beschäftigt und haben festgestellt, dass ich damit tatsächlich eine Personengruppe besser erreichen kann. Also muss im Hirn ja auch mehr passieren. Das heißt, wir lernen auch aus den Marketingkonzepten anderer Leute, dass, was weiß ich, zum Beispiel der Hintergrund, wenn er sehr emotional gehalten ist, wie dieses Segelschiff bei Bixby, um so ein Beispiel zu nennen, oder diese Frau dabei, Schäfer-Weizen, die aktiviert in einer Art und Weise die Amygdala, was sie mit rationalen, auch nett gezeichneten Dingen wie diese komischen Keime da, die in irgendwelchen Joghurts drin sind und die gesund machen sollen, und die das dann versuchen, rational zu verklickern. Also da sieht man schon, dass aus dem Bauch heraus wahrscheinlich viele dieser Leute einen völlig richtigen Weg beschritten haben, quasi Türchen in dem Gehirn besser aufzuschließen oder schneller aufzuschließen, damit Dinge besser engrammiert werden. Und das, denke ich, ist auch eine wichtige Erkenntnis. Wir müssen erstmal nachvollziehen, wo liegt das Marketing falsch und wo liegt es völlig richtig.
Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig. Nicht alles taugt zur Revolution und vieles, was schon quasi in der Praxis an Teilwissen vorhanden war, wird auch wirklich bestätigt und andere Dinge muss man einfach neu denken und neu gewichten.
Ja.
Und da hilft die Hirnforschung mit allen ihren Disziplinen natürlich in den letzten Jahren besonders die Bildgebung, weil sie natürlich noch tiefer vor allem in diese unteren Schichten des Gehirns, auch limbisches System, Belohnungszentrum und so weiter reinkommt.
Ja. Das heißt also, Neuromarketing besteht aktuell primär daraus, zu bestätigen, warum was bisher funktioniert hat und die Spreu vom Weizen dabei zu trennen. Sehe ich das richtig?
Mhm. Ja, auch. Ich meine, es werden auch neue Dinge, also über Rabatte, da hat man ein Beispiel, wenn ich nur diese schöne Untersuchung vom Herrn Weber und vom Herrn Elger nehme, über Rabatte hat man bei Mediamarkt gesehen, wie sich die Leute in Berlin geprügelt haben. 20 Verletzte gab es, 5000 Leute haben gestürzt. Da hat man gesagt, Rabatte wirken, aber Life and Brain hat halt mal gezeigt, was im Kopf wirklich abgeht. Und das ist ja auch ganz spannend. Das heißt also, auch ein Verhalten, das beobachtet wird, kriegt eine zusätzliche Erklärung, wo manches dann doch ein bisschen deutlicher wird.
Gehen Sie beide denn anders einkaufen, jetzt seit Sie sich mit Neuromarketing beschäftigen? Schauen Sie genauer drauf, was Sie für Anzeigen präsentiert kriegen?
Ja, also zuerst. Also ich mache das natürlich. Das heißt also, ich gucke genauer hin, aber weil ich im tiefen Herzen Hedonist bin, lasse ich mich nicht davon abbringen, den Kauf auch zu tätigen. Das heißt also, ich komme ja aus mir selber auch nicht raus. Und auch wenn ich weiß, dass das jetzt rein Blödsinn ist, aber es macht mir trotzdem Spaß, dann mache ich es trotzdem. Das heißt also, natürlich gucke ich ein bisschen genauer hin, das ist klar, man guckt nicht mehr so unschuldig durch die Gegend, aber ich falle manchmal auch drauf rein, schmunzle dann und freue mich, dass ich halt auch nur ein einfacher Mensch bin.
So, ich würde das genauso unterschreiben, mir geht es ganz genauso, obwohl ich genau weiß, wie man in Anführungsstrichen manipuliert werden kann und wie auch Entscheidungsprozesse herabgesetzt werden, wenn irgendwelche Rabattzeichen da sind, falle ich auch drauf rein. Oder mir macht es auch genauso Spaß. Also wenn ich was haben will, dann kaufe ich es mir halt. Und dieses Heruntersetzen eines Preises ist jetzt noch ein anderer Anreiz. Oder wenn eine Verkäuferin besonders nett ist, dann wirkt das halt genauso und so weiter. Man durchschaut vielleicht jetzt ein bisschen mehr, da meint es zu durchschauen. Aber wehren kann man sich nur eingeschränkt.
Was würden Sie denn unseren Hörern sagen, als letztes vielleicht zum Abschluss, wenn Ihnen das Thema Neuromarketing unheimlich oder erschreckend vorkommt? Querstrich auch, wie weit sind wir von dem tatsächlich perfekten, sollte es ihn je geben, Werbespot noch weg?
Also ich würde einfach sagen, es gibt ja heute im Internet, auch in der Literatur, ich nehme nur die Bücher, die Herr Elke und ich geschrieben habe, da wird ja schon mal ein bisschen deutlich, was da abläuft in dem ganzen Bereich. Man kann sich im Internet tatsächlich, auch informieren, was Neuromarketing tatsächlich ist und was kann. Das ist ja inzwischen sehr transparent und vom perfekten Werbespot werden wir immer weg sein, weil jeder Werbespot immer für eine neue Situation ist. Und es ist ja nicht so, dass ein Werbespot muss ja auch die aktuelle Kultur sein, muss die aktuellen Zielgruppen und sowas treffen. Das ist ja keine Aufgabe der Hirnforschung, sondern das ist dann wieder eine Aufgabe dann der allgemeinen Marktforschung, Kulturmarktforschung. Treffe ich die richtigen Zeichen der Zeit? Komme ich zur richtigen Zeit mit meinem Produkt? Setze ich es auch dramaturgisch rum um? Das heißt, die Hirnforschung kann dann, wenn der Werbespot fertig ist, mal gucken und kann dann sagen, tatsächlich finden bestimmte Aktivierungen dort und dort ab. Das korreliert da und damit. Du könntest möglicherweise deinen Werbespot ein bisschen besser machen. Aber die Kreation selber kann die Hirnforschung nicht besser machen, sondern sie kann eigentlich bestehende Konzepte ein Stück weit optimieren. Das ist meine Erfahrung. Und wie gesagt, es kommen immer neue Produkte auf den Markt, wo Kreative versuchen, mit neuen Ideen, mit neuen Cultural Codes zu arbeiten in diesem ganzen Bereich. Die Hirnforschung geht ja noch von einem, wie soll man sagen, ist ja noch in einem, nicht noch in einem, das ist falsch ausgedrückt, aber ist ja das, was eher tief in unserem Inneren angelegt ist, nicht so stark die kulturellen Kodierungen oder sowas. Das heißt, all das muss ja zusammenkommen, dass wirklich ein Superspot rauskommt. Die Hirnforschung kann ein bisschen beitragen, aber sie wird nie so weit kommen und zu sagen, so sieht der ideale Spot aus. Dass es ein paar Regeln gibt, das heißt, kann vielleicht Herr Elger gleich noch ein bisschen was dazu sagen, welche Art von Aktivierung wann kommen muss oder sowas grundlegend, da kann die Hirnforschung helfen, aber diese Inhalte, alle Inhalte festzulegen, das wird nicht möglich sein. Mhm.
Ich möchte mich dem fast uneingeschränkt anschließen und nochmal vielleicht weitergehen. Unsere Dinge sind extrem primitiv. Wenn wir zum Beispiel einen Spot betrachten, dann würde man den so betrachten, wie kriege ich diesen Spot hin, so dass ich eine maximale Aufmerksamkeit habe. Sie kennen dieses P300-Paradigma, wo einfach ein seltener Ton mit einem häufigen wechselt und der häufige, der macht nichts mehr im Gehirn und der seltene macht eben eine Reaktion im Gehirn. Und wenn Sie dann einen, wir nennen das Schock-Knobbel-Reiz bringen, der völlig aus der Reihe fällt, dann haben Sie eine Maximalaktivierung des Gehirnes. Und da fängt die ganze Komplexität schon an. Sie können natürlich mehr Türen aufstoßen mit der Maximalaktivierung, aber Sie können auch Nervenzellgruppen zufahren. Das heißt, wenn zu viel Aktivität da ist, dann ist nicht mehr genügend verfügbar für die Weiterleitung. Da kann auch die Information sterben. Und was wir in der Hirnforschung machen, wir geben einzelne Bausteine. Und wenn ich dann so einen Werbespot mir heute angucke, ohne dass mich überhaupt jemand fragt, dann denke ich immer, oh, das ist aber schlecht. Wir machen heute zum Beispiel so viel Lärm in der Werbung, dass eigentlich die Ruhe in einer Werbung der Schock-Knobbel-Reiz wäre und viel mehr Aufmerksamkeit bringen würde. Aber das ist wieder nur ein Aspekt dabei. Dann kommt die emotionale Komponente rein und so weiter. Und der Herr Häusler hat völlig recht. Wir können auf einzelne Komponenten hinweisen, können auch zu einzelnen Komponenten Untersuchungen machen. Aber nur der erfahrene Marketingmann kann das dann in ein sinnvolles Konzept einordnen.
Okay, das heißt also, wer auch immer dieses gerade eben gehört hat, muss sich keine Sorgen machen.
Aber ganz sicher nicht. Also ich denke, wir verstehen vom Hirn noch so wenig, dass wir weit davon entfernt sind, es manipulieren zu können. Es ist auch eine Illusion anzunehmen, dass wir 100 Milliarden Nervenzellen, die auch noch dynamisch sind, das ist ja kein statisches System, irgendwann mal beeinflussen können. Man sieht es ja, dass selbst bewährte Mechanismen wie im Iran oder in der arabischen Revolution, die jahrzehntelang geklappt haben, plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr klappen. Ja.
Ich danke Ihnen beiden.
Nein, danke fürs Interview.
Vielen Dank.
Sie hörten eine Produktion von dasgehirn.info. Das Interview führte Arvid Ley.